Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Wir machen mal so eine kleine Gedankenreise. Stell dir vor, du gehst in den Wald. Die Luft ist frisch, der Boden unter den Füßen fühlt sich so weich an, die Vögel zwitschern, die Blätter rascheln und genau da, inmitten dieser Natur, findest du neben Erholung und Ruhe noch etwas. Eine riesengroße Apotheke. Davon ist jedenfalls unser heutiger Gast überzeugt. Sabine Eilmsteiner ist diplomierte Waldluftbademeisterin. Sie nimmt uns heute mit auf eine Reise durch die große Waldapotheke. Genauso heißt auch ihr neues Buch, Die große Waldapotheke, erschienen im Kneipp Verlag. Und sie zeigt uns heute, wie wir die Heilkraft des Waldes für uns nutzen können. Liebe Sabine, ich freue mich sehr, dass du aus dem schönen Mühlviertel, das sehen wir nämlich von da aus, zu uns nach Linz gekommen bist.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Und bevor wir jetzt so richtig loslegen, schauen wir uns mal an, wie schaut denn dein gesunder Lebensstil so aus?
Der Health Check.
Mein Lieblingsplatz im Wald.
Es gibt eigentlich nicht diesen einen Platz, sondern es sind einfach ganz viele, je nach Jahreszeit und innerem Ruf. Und meine Lieblingsplätze kann ich zum Glück meistens fußläufig erreichen, rund um St. Leonhard. Ist meistens auf den Hügelkuppen oben, wo Steine sind. Aber da gibt es zahlreiche Lieblingsplätze. Ist schwierig einzugrenzen.
Ein Geräusch, das mich beruhigt?
Regenrauschen.
Achtsamkeit bedeutet für mich?
Wenn es jetzt auf den Wald bezogen ist, dann vor allem beim Ernten wirklich dort zu ernten, wo Fülle herrscht, die Plätze so zurückzulassen, wie man sie vorgefunden hat und vielleicht sogar ein Stück weit besser zurückzulassen. Also ich sammle manchmal auch Müll ein oder befreie ein kleines Bäumchen von Schneelast. Also das ist jetzt die Achtsamkeit im Wald.
Darauf könnte ich nicht verzichten.
Auf die Natur, definitiv. Und natürlich auf alle Sinne, die was man braucht, um die Natur zu genießen und gutes Essen.
Lerche oder Eule? Also Frühaufsteher oder
eher die Lerche, obwohl ich auch gerne lange aufbleibe. Aber oft bin ich, also in der Regel um 5:30 wach und der Tag beginnt voller Energie.
Und jetzt im Sommer ist es da ja auch schon schön hell. Das ist das Gute. Sabine, was hast du dir denn aus deinem letzten Waldspaziergang mitgenommen? Der ist wahrscheinlich noch nicht so lange aus.
Der ist noch nicht lange aus. Also ich war gestern den ganzen Tag lang im Wald, zuerst mit einer Schulklasse in Rechberg im Naturpark Mühlviertel. Und da habe ich noch nichts mitgenommen, aber ich wollte noch einen Abendspaziergang machen. Und da habe ich einige Fotos wieder gemacht, also ich fotografiere leidenschaftlich und habe mir Holunderblüten mitgenommen, wieder für Holunder-Tinktur zum Ansetzen, weil gestern natürlich auch der Vollmond war und einige Tage noch im Regenwetter. Also alles ist schön trocken, hat schon viel Sonnenenergie wieder gesammelt. Und da habe ich gestern ein bisschen geerntet noch am Abend.
Dass du so naturverbunden bist, ist kein Zufall. Du bist eben im Mühlviertel aufgewachsen mit naturbegeisterten Eltern und auch mit einer Großmutter, die eine Kräuter- und Waldfrau ist. Und mit dir bist du durch Wald und Wiesen gegangen. Erinnerst du dich da an eine Geschichte, die dir entweder deine Eltern oder deine Oma erzählt haben, die dir schon als Kind irgendwie, die dich fasziniert hat und an die du dich heute noch erinnerst?
Also eine Geschichte von meiner Oma, mit der ich immer noch sehr gerne in den Wald gehe und wo wir immer noch gern fachsimpeln, ist die, was mir wirklich als kleines Kind schon erzählt worden ist, vom Waldsauerklee, dass wir den Kindern essen dürfen. Der schmeckt sehr, sehr säuerlich und sie hat immer gemeint, wenn sie als Kinder im Wald waren und die Eltern Holzarbeit gemacht haben und sie Durst bekommen haben, haben die Eltern immer gesagt, esst Waldsauerklee, dass der Durst vergeht, wenn kein Trinken mehr zur Hand war. Und ich kann das jetzt auch an andere Kinder bei Schulklassen weitergeben und vom Sauerklee erzählen. Das ist so eine Geschichte von vielen, die was ich da mit denen ich groß geworden bin.
Und gibt es auch ein Erlebnis im Wald, das irgendwie so deine Sicht auf die Natur nachhaltig verändert hat?
wenn ich da überlege, es gibt nicht wirklich ein einschneidendes Erlebnis, ich bin da einfach reingewachsen. Also für mich war der Wald immer ein sicherer Ort, ein Ort voller Abenteuer, ein Ort mit Köstlichkeiten, also von Pilzen angefangen über Beeren. Also ich kenne den Wald nur als einen genussvollen Ort.
Ich traue mich mal zu behaupten, die meisten von uns gehen mit einem anderen Blick durch den Wald. Du kennst den in- und auswendig. Wir spazieren da vielleicht einfach so durch und sehen vielleicht nur einen ganz kleinen Teil. Was übersehen wir denn da? Was entdecken wir gar nicht so schnell im Wald?
Also vielleicht gerade beim Thema Pilze, da habe ich ein besonderes Auge dafür, natürlich auch von meinen Eltern her sehr geprägt. Und ich sammle auch Pilze, die andere in den Korb niemals reingeben würden, von Hexenröhrling angefangen, Kuhmaul oder Mohrenkopf. Also ich sammle da sicher viele verschiedene Pilze oder auch Flechten, die was für andere nicht so offensichtlich sind. Es sind oft die kleinen Details oder Insekten interessieren mich außerordentlich. Also jeder kleine Käfer wird da beobachtet und ja, ich sehe einfach oft zu viel und ich brauche sehr lange durch den Wald zu gehen, weil so viele tolle Sachen immer am Weg mich erwarten.
Wenn jetzt der Wald sowas wie eine Verpackungsbeilage hätte, also wie beim Medikament, was würde denn da draufstehen? Also welche Risiken und Nebenwirkungen gibt es vielleicht? Dann wie sollte man ihn einnehmen? Welche Dosierung? Was kann er bewirken für unsere Gesundheit? Worauf muss man denn achten, damit er dann auch wirkt?
Also beim Wald kann man auf jeden Fall sagen, eine Überdosierung ist nicht möglich. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Risiken gibt es natürlich schon welche mit Zecken und Gelsen oder die Stechmücken. Die sind halt leider, gehören zum Wald dazu. Man kann sie natürlich auch ein bisschen schützen vorher, indem man sie Kräuteröle aufträgt oder auch von der Kleidung her drauf achtet. Der Wald selbst ist wirklich voller Gesundheitsfaktoren. Also das ist einfach eine Vielfalt, was da einwirkt auf uns. Das erste ist eigentlich, dass ein Wald praktisch frei von Feinstaub ist, was die Lunge wieder besser und freier durchatmen lässt.
Auch wenn in der Nähe einer Stadt ist.
Ja, der filtert ganz viel. Also dieses Blätterdach und der Wald filtert sehr, sehr viel. Und es ist, wenn man die Feinstaubbelastung vergleicht, um ein viel, viel, vielfaches geringer. Dann ist es so, dass die Bäume diese Duftstoffe, das sind Terpene bzw. Phytonzide enthalten und die ist ganz spannend, die kommunizieren mit unseren Zellen und die führen zu einigen Effekten im Körper. Also der Blutdruck sinkt, das Stresslevel sinkt im Körper, man ist entspannter, auch Entzündungen im Körper können sich reduzieren. Das sind einfach eine Vielzahl an Dingen, die was da passieren und auch sehr viele negative Ionen sind im Wald, die was oft so ein euphorisches Gefühl auslösen können. Und gerade in Kiefernwäldern, wo man auch diesen Duft teilweise auch riecht, also die sind besonders heilkräftig eigentlich, kann man sagen.
Und damit man diese Wirkung genießen kann, reicht's da schon, wenn man einmal in den Wald geht oder braucht es da schon eine Regelmäßigkeit?
Man sagt, ab 15 Minuten hat auf jeden Fall schon einen Effekt. Also man kann zum Beispiel am Speichel das Cortisol messen, wo man sagt, dieser Stresslevel, wie hoch er ist und der sinkt schon nach 15 Minuten. Bis 30 Minuten wäre natürlich ideal und das Perfekte wäre, wenn man einmal wöchentlich schafft, 4 Stunden am Stück wirklich in Ruhe in einem Wald zu verbringen. Also das wird wirklich den ganzen Körper mal zur Ruhe bringen und die ganze Zellerneuerung wieder aktivieren und da einen starken gesundheitlichen Effekt haben, genau.
Und das sagst du ja jetzt alles nur so, sondern da gibt es auch wissenschaftliche Studien dazu, oder?
Genauso in Japan wird sehr viel geforscht, dann wird das Waldbaden Shinrin-Yoku genannt. Da gibt es immer wieder neue Forschungen, die was jetzt auch herausgefunden haben, dass zum Beispiel nicht nur die Immunabwehr verstärkt wird, sondern dass auch Zellen, die was Proteine gegen die Krebsabwehr produzieren, auch diese Zellen sich vermehren. Da gibt es immer wieder neue Studien. Und es gibt auch im Mühlviertel eine Studie, die ist zwar schon einige Jahre her, unter dem Dr. Spinker mit dieser Waldluftbad. Gerade Ausbildung hat der Probanden ein Dreivierteljahr begleitet und auch hier hat sich gezeigt, dass wirklich ein gesundheitlicher, positiver Effekt auf den Körper zustande kommt. Natürlich, man hat gesehen, wenn jetzt ein schweres psychisches Ereignis in einem Leben ist, dann kann der Wald das auch nicht aufwiegen, wenn jetzt der Tod von einem engen Angehörigen ist. Das macht etwas mit unserem Körper. Aber grundsätzlich, wenn man gerade eine stabile Zeit hat, dann verbessern sich eigentlich die ganzen gesundheitlichen Werte, also ihr Blutdruck und das Stresslevel und
Kann man dann eigentlich das Waldluftbaden noch verbinden mit einer Atemübung? Wir haben vor kurzem auch eine Folge gehabt zum Thema Atmen, dass es dann quasi noch mehr verstärkt wird?
Natürlich kann man es dadurch dann noch viel effektiver machen. Oder man sagt, man macht vielleicht Yoga im Wald oder man macht einfach einmal eine Pause irgendwo im Wald oder leichte Bewegung. Alles, was einem Freude macht oder eben auch noch die Gesundheit zusätzlich unterstützen kann, ist dann natürlich der Wald ein perfekter Ort.
Und das zeigst du ja auch, wenn du mit einer Gruppe durch den Wald gehst. Hast du da irgendwie manchmal so Aha-Erlebnisse oder was kriegst du da für Feedback von Menschen, die sie vorher vielleicht noch nicht so mit dem Wald beschäftigt haben?
Also ich gehe viel mit Schulklassen natürlich in den Wald. Hier merke ich immer, das freie Spiel ist sehr, sehr wichtig und viele Kinder sind es nicht mehr gewöhnt, dass sie im Wald kleine Häuser bauen oder da mit Naturmaterialien so richtig kreativ werden können. Und ich merke, wie viel Spaß ihnen das macht. Und wenn man das ein bisschen dann immer wieder mit Wissen verknüpft, weil bei mir ist ja der Leitsatz, man kann nur schützen, was man auch kennt und da eine gute Mischung macht, das ist schon was Besonderes. Und bei den Erwachsenen merke ich natürlich, wann ich ihnen Zusammenhänge erklären kann, zum Beispiel wie die Pilze im Boden funktionieren, mit der Mykorrhiza, mit dieser Gemeinschaft mit den Bäumen und solche Zusammenhänge, die sind sehr, sehr faszinierend und dass man einen neuen Blick zum Beispiel auf den Wald auch bekommt.
Jetzt stellen wir uns mal vor, ich gehe quasi in die Waldapotheke und du bist meine Waldapothekerin und ich komme jetzt mit unterschiedlichsten Beschwerden. Das erste wäre mal, ich habe so Kopfschmerzen. Was würdest du mir denn da aus deiner Waldapotheke empfehlen?
Ich muss vielleicht vorneweg sagen, nicht jede Pflanze wirkt bei jedem Menschen gleich gut. Es gibt immer eine Vielzahl und man muss oft ein bisschen was ausprobieren. Bei mir persönlich hilft bei Kopfschmerzen Waldmeister am allerbesten, also als Likör oder als Tinktur genossen. Eine ganz kleine Menge kann da wirklich Kopfschmerzen sofort auflösen. Das wäre eine Geschichte zum Beispiel.
Und das probiert man quasi aus und das könnte sein, dass es bei einem wirkt oder man könnte vielleicht was anderes brauchen.
Genau, und wenn man merkt, es hat bei mir keinen Effekt, dann versuche ich vielleicht Weidenrinde. Also das ist der Vorläufer von unserem heutigen Aspirin. Das hat Salicin drinnen und diese Weidenrindentinktur kann zum Beispiel beim Kopfschmerzen bei dem einen oder anderen besser wirken wie der Waldmeister. Also es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Pflanzen und man sucht sich dann einfach die passende heraus.
Jetzt komme ich mit Rheuma. Ganz schlimme Beschwerden oder wie sagt man, Schmerzen. Was kann ich denn da nehmen?
Bei Rheuma empfehle ich meistens den Giersch sehr gerne. Rheuma und Gicht, aber es können natürlich auch andere stoffwechselanregende Pflanzen, wie zum Beispiel Birke, auch Rheuma vielleicht verminden. Auch hier, dann darf man sich wieder durchprobieren. Aber der Giersch wirkt im Körper entzündungshemmend oder beziehungsweise säureregulierend. Und Giersch kann man toll in die Küche einbauen. Also wie Petersilie wird der verwendet. Den kann man mit Kartoffeln kombinieren oder eine Suppe draus machen oder aufs Butterbrot streuen. Und kann man gut in den Alltag einbauen.
Und diese Tipps finde ich dann auch im Buch, oder?
Genau, diese Tipps sind alle im Buch dann.
Jetzt komme ich mit unreiner Haut. Ich habe da überall Pickel. Was mache ich jetzt?
Wenn es jetzt hauptsächlich, kommt immer drauf an, natürlich die Ursache, ob das jetzt hormonbedingt ist, ob das stressbedingt ist. Vor allem im Gesichtsbereich wirkt da zum Beispiel Braunwurz sehr gut. Diese Wurzel wird zum Beispiel in Öl dann einfach ausgezogen. Das ist alles, was so Kopfbereich ist. Kann aber auch sein, dass besser ist, dass man eher über den Darm geht, also wirklich in Richtung Darmreinigung oder auch ausleitende Kräuter wie Bärlauch, wie Birke, wie Brennnessel, dass man da ein besseres Hautbild dann erzielt.
Und jetzt möchte ich etwas, was glaube ich jeder möchte. Ich möchte mein Immunsystem stärken. Was gibt's denn da?
Die allerbeste Pflanze, finde ich, ist einfach der Holunder. Da kann man aus den Holunderblüten, natürlich kann man herrlichen Sirup machen oder setzt man eine Tinktur an und diese Tinktur kann man bei den ersten Anzeichen von Halskratzen oder Frösteln einnehmen und die Holundertinktur regt auch an, dass da mehr Zellen gebildet werden für die Immunabwehr und meistens kann man dann einen Infekt richtig gut ausweichen.
Klingt gut. Jetzt komme ich mit Schlafstörungen. Ich kann nicht durchschlafen. Was mache ich dann? Oder das Kind kann nicht durchschlafen.
Also im Wald gibt's jetzt dort einige wenige Kräuter, die was jetzt wirklich schlaffördernd sind. Bekannt ist natürlich eher Baldrian und eher Hopfen. Aber das Allerbeste, würde ich sagen, ist der Waldaufenthalt an sich und vielleicht barfuß gehen. Also gerade wenn man das mal ausprobiert, dass man eine kleine Strecke barfuß geht, das wirkt bei manchen Leuten sehr positiv drauf, dass dann besser einschlafen können am Abend.
Dann komme ich noch mit zwei Sachen. Zum einen, ich kann mich so schwer konzentrieren. Gibt es da irgendwas?
Ah, da kann ich natürlich auch wieder den Wald als Gesamtes sehr empfehlen. Einfach in den Wald setzen, zur Ruhe kommen, einfach ein bisschen ruhiger werden. Sonst ist klassisch natürlich der Rosmarin oder Pfefferminze, sind so typische Kräuter, die was jetzt keine Waldpflanzen sind, aber die was die Konzentration einfach fördern.
Und zum Schluss, das wird auch vielen so gehen, im Kopf kreisen 1000 Gedanken. Ist es wahrscheinlich wieder der Waldspaziergang, oder?
Ja, genau. Gut, der Waldspaziergang kann da viel runterholen. Vielleicht, wenn man auch an irgendetwas Höheres glaubt, dann kann man da bitten, dass man vielleicht ein bisschen geführt wird und vielleicht im Wald zu einer besonderen Pflanze hingeführt wird und sich einfach mal hinsetzt zu einer Pflanze, sage ich mal so einfach der Storchenschnabel, und diese betrachtet, einfach dann wirklich im Kopf ruhig wird und nur die Pflanze betrachtet, die Einzelheiten, wie die Blütenblätter ausschauen, vielleicht einmal den Duft wahrnehmen, also eher aus dem Kopf in die Sinne gehen und den Wald wirklich mal ganz bewusst wahrnehmen und sich da ein bisschen führen lassen.
Muss man dann eigentlich darauf achten, weil wenn man es jetzt nicht so gut auskennt, ob diese Pflanze jetzt vielleicht auch giftig sein könnte, wie geht man da vor?
Ich kann da empfehlen, man wird meistens kein Bestimmungsbuch mit haben, dass man vielleicht doch mit einem Handy, mit einer App, bevor man wirklich eine Pflanze angreift, es gibt ganz viele kostenlose, tolle Apps mittlerweile, die was mit KI arbeiten und teilweise auch wissenschaftlichen Hintergrund haben. Zum Beispiel kann ich da Obsidentify sehr empfehlen oder PlantNet oder Flora Incognita, damit man vielleicht zum Beispiel beim Fingerhut, das ist eine Waldpflanze und die soll man auch nicht berühren, die ist auch über die Haut wirksam und man könnte im schlimmsten Fall da leichte Vergiftungserscheinungen da haben. Also es ist schon gut, bevor man eine Pflanze angreift, dass man sie doch bestimmt, und beim Betrachten ist natürlich kein Problem nicht.
Gibt es eigentlich irgendeine Pflanze, die aus dem Wald, die jeder zu Hause haben sollte?
Also ich finde, der Holunder ist ganz wichtig, den sollte man zu Hause getrocknete Holunderblüten haben, einfach für die Erkältungszeit als Tee dann zum Anwenden. Und Wacholder finde ich auch sehr wichtig. Die Beeren sind aber auch wieder für die Erkältungszeit und die wirken antiviral und die kann man gut essen. Und also das sind für mich ganz, ganz wichtige Heilpflanzen. Grundsätzlich ist natürlich jede Pflanze, die was im Buch erwähnt ist, auf ihre Art und Weise speziell.
Das hast du uns eh schon von so vielen erzählt, aber gibt es vielleicht noch die eine oder andere Pflanze, die du durchaus so als Geheimtipp handeln würdest?
Geheimtipp ist vielleicht im Buch das Eichenmoos, das kennen sehr wenige Leute. Viele haben schon geglaubt, Eichenmoos, das ist das Moos, das auf Eichen wächst, aber es handelt sich hier um eine Flechte, wird auch als Pflaumenflechte bezeichnet, wächst aber eben gern auf Eichen. Und diese Flechte, die kann man in Öl ansetzen und die wirkt sehr antibiotisch. Und man kann zum Beispiel, wenn man es als Salbe macht, einen Teil von diesem Öl dazugeben, weil es alle Zubereitungen länger haltbar macht. Und auch bei Hautunreinheiten oder Schuppenbildungen kann man es mal mit diesem Eichenmoosöl probieren. Ich finde, die hat wirklich einen tollen Effekt, besonders wenn zum Beispiel so entzündliche Hautveränderungen sind. Und das ist sogar mal mein Geheimtipp auch, das Eichenmoos, weil das eher sehr speziell ist.
Das sollen wir uns jetzt noch ein paar Mythen anschauen, die du dann richtig stellst. Noch eine letzte Frage. Was ist denn so dein Wunsch für die Zukunft des Waldes und unserer Beziehung zu ihm?
Eine achtsame Beziehung. Ich sehe es leider auch im Mühviertel immer wieder, dass sehr viele Wälder mit Harvester bewirtschaftet werden. Und der richtet doch sehr große Schäden an, die Natur braucht da viele Jahre, bis diese Schäden wieder irgendwie kompensiert hat. Der verdichtet das Bodenleben so stark, dass da ganz viel zugrunde geht. Und wenn man sich so einen Wald anschaut, tut's mir oft im Herzen auch weh, besonders wenn es ein kompletter Kahlschlag ist. Ich wäre dann natürlich mehr für die Plänterwirtschaft. Das heißt, dass einfach nur einzelne Bäume entnommen werden, immer wieder neue Bäume von selbst dort wachsen können, wo sie einfach die Samen anfliegen. Die haben dann den idealen Standort, die sind dann wirklich gesunde Wälder, aber natürlich ist so ein Wald nicht so wirtschaftlich, wie wenn ich jetzt eine Monokultur habe und die wirklich mit einem Harvester dann ernten kann. Aber mein Wunsch wäre natürlich eine ganz naturnahe Mischwälder, in denen die Natur einfach auch noch mehr regeln kann.
Es ist wie immer ein Geben und Nehmen, oder? Mhm. Je mehr wir auch geben, desto mehr gibt er uns zurück. So, jetzt habe ich eben ein paar so Mythen mitgebracht. Mhm. Sag uns mal, ist da was dran oder ist das ein Blödsinn?
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Waldbaden kann das Immunsystem stärken, haben wir eigentlich eh schon besprochen.
Genau, eindeutig, also da gibt es Studien dazu, ganz klar.
Schon ein kurzer Spaziergang im Wald senkt nachweislich Stress und Blutdruck.
Genau, das kann ich auch nur bestätigen.
Auch bewiesen. Waldbaden ist nur ein esoterischer Trend ohne wissenschaftliche Basis.
Ich muss sagen, dass leider das Wort an sich so ein bisschen zu schmunzeln immer wieder anregt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Schwierigkeit, weil alleine das Wort Waldluftbademeister, da bin ich oft gefragt worden, ja, braucht man dann ein Saunahandtuch im Wald oder müssen wir dann alle nackt sein? Es ist vielleicht die Wortwahl nicht ganz so, dass es gut und wissenschaftlich rüberkommt, aber die Basis eigentlich, die ist wirklich gut und wissenschaftlich erforscht, ja.
Und es ist ja eigentlich schon, kann man sagen, ein richtiger Trend, oder? Man hört immer mehr vom Waldluftbaden, wie man vielleicht früher über das Saunieren gesprochen hat. Wird das noch mehr, denkst du?
Ich hoffe schon. Also im Almtal heißt es ja Waldnest. Da weiß ich, dass das relativ gut läuft. Im Mühlviertel mit dem Waldbaden ist vielleicht noch nicht dieser Erfolg eingetreten, den man sich gewünscht hat, weil die Landbevölkerung sagt, warum brauche ich irgendjemand, der was mich begleitet in den Wald? Den Wald kenne ich in- und auswendig. Und Städter kommen nicht so viel ins Mühlviertel, meistens eher zum Mountainbiken oder zum Reiten. Aber der Trend geht immer mehr in die Richtung und die Angebote sind da.
In der Natur ist uns alles gegeben, was wir zum Schutz und zur Erhaltung der Gesundheit brauchen.
Jein, also auch wenn ich einen sehr, sehr gesunden Lebenswandel führe, kann es natürlich passieren, dass man an irgendeiner Krankheit erkrankt und da sollte sich auch nie jemand schuldig fühlen, wenn man irgendeine Krankheit hat, weil manches kann man einfach nicht abwenden. Aber die Natur kann uns ganz viel Mittel in die Hand geben, damit wir eine gute Prophylaxe betreiben und vielleicht wirklich manche Krankheiten schon im Vorfeld umgehen können oder vermeiden können.
Und ganz zum Schluss bitte ich dich noch um dein Rezept. Was können wir denn so gut wie möglich und so schnell wie möglich selbst umsetzen aus der Waldapotheke sozusagen, damit wir etwas für unsere Gesundheit beitragen?
Das Rezept.
Also das Erste wäre wirklich Waldzeit genießen. Und es muss nicht ein dichter Wald im Mühlviertel sein. Es reicht hier in Linz zum Beispiel der Freienberg. Es reichen schon parkähnliche Anlagen. Einfach viel Zeit in der Natur. Und wenn es immer möglich ist, einmal einen Waldspaziergang zu unternehmen. Das wäre das Erste. Und vielleicht, um die Gesundheit zu unterstützen, jetzt blühen im Juni und teilweise auch noch Juli, dann die Holunderblüten. Und da kann man sie ganz leicht selbst der Tinktur ansetzen, indem man diese Blüten, es reichen 2-3 Blüten, in ein kleines Schraubglas gibt, in ein sauberes, das Ganze mit Kornschnaps übergießt, mindestens 45%, und dann wieder verschließt und jeden Tag ein bisschen schüttelt und für 6 Wochen stehen lässt. Und diese Tinktur, wenn man die wieder abseiht, durch einen Kaffeefilter zum Beispiel, kann man diese in Pipettenfläschchen füllen. Und dann, wenn man sich leicht verkühlt fühlt, nimmt man einfach 3 bis 15 Tropfen ein und direkt in den Mund oder in ein Wasser aufgelöst und kann so das Immunsystem sehr, sehr gut unterstützen damit.
Ganz kurz noch die Frage, wie bewahre ich das auf im Kühlschrank oder wie lange hält diese Tinktur?
Es kann ruhig bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden, am besten im Braunglas, im Pipettenfläschchen und sie ist dann mehrere Jahre lang haltbar, aber ich mache meistens nur jedes Jahr wieder eine kleine Menge frisch. Natürlich verlieren sich ein paar Inhaltsstoffe, aber grundsätzlich, ich sage mal, 3 Jahre ist sicher noch gut zu verwenden dann.
Also ich glaube, jetzt hast du uns allen Lust gemacht auf den Wald, aufs Wald. Baden, Waldluft baden, wo man, wie du uns gesagt hast, ruhig angezogen bleiben darf. Man muss nicht am Handtuch gehen. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Sabine, und dir weiterhin so viel Freude mit dem Wald.
Herzlichen Dank.